Liebe Geschwister und Freunde, ich möchte das Thema einleiten mit einem Wort aus Römer 10. Römer 10, Vers 8, Vers 6 bis 10. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt also: Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Das wäre gleichsam, um Christus herabzuführen. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das wäre, um Christus aus den Toten heraufzuführen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, welches wir predigen oder welches wir herolden. Dass wenn du mit deinem Munde Jesum als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Munde wird bekannt zum Heil oder zur Errettung. Bekenntnis der Gemeinde auch schon in diesem einleitenden Wort. Und nun möchte ich einen Text des Apostels Paulus heute Abend vor uns hinstellen und ihn behandeln, und zwar aus 1. Timotheus 3, Vers 14 und folgende. Ich darf zunächst einmal die ersten Verse lesen. Dieses schreibe ich dir in der Hoffnung, in Kürze oder möglichst schnell zu dir zu kommen. So schreibt Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus. Für den Fall aber, dass ich mein Kommen hinauszögern muss, schreibe ich dir, damit du wissest, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Ekklesia des lebendigen Gottes. Dieses Wort des Apostels Paulus, der zunächst einmal nur ausdrücken will, dass er so bald wie möglich seinen Mitarbeiter Timotheus wiedersehen möchte, mit ihm Gemeinschaft haben möchte, auch Gemeinschaft des Dienstes in der Arbeit für den Herrn, dieses Wort könnte, wenn wir es recht betrachten, auch transparent werden für die große Sehnsucht Jesu Christi nach jenem Tage, wo er sich mit uns, den Gliedern seines Leibes, vereinigen wird in Herrlichkeit, in seiner Parousie, das heißt in seiner Herrlichkeitsgegenwart oder Wiederkunft. Wir beten ja auch, komme bald, komme schnell, Herr Jesus. Dieses schreibe ich dir in der Hoffnung, schnell zu dir zu kommen. Und das eine dürfte uns wohl klar sein, dass die Sehnsucht unseres Herrn Jesus Christus, unseres Hauptes, nach der Vereinigung mit uns, seinem Leibe, größer ist als die Sehnsucht aller seiner Glieder nach ihm und nach seinem Kommen. Und der Tag, nach dem sein ganzes Herz drängt, dieser Tag wird sich in Kürze ereignen, so dürfen wir sagen. Es gibt ja wirklich am Ende der Tage eine Zeitverkürzung. Und wer in der rechten Weise hingeschaut hat in den vergangenen 4 Jahren, der wird gesehen haben, wie Gott Schlag auf Schlag gleichsam in einem Zeitraffer Weltgeschichte macht und wie die Zeit verkürzt werden kann, indem die Ereignisse sich dramatisch schnell abwickeln, auch wenn es hier und da wieder einmal eine Atempause geben mag. Der Herr Jesus hat ja dieses Wort von der Zeitverkürzung in seiner Endzeitrede Matthäus 24, Vers 21 gesagt. Wenn die Zeit des Endes nicht verkürzt würde, würde kein Fleisch, das heißt keine Kreatur, errettet werden können, durch die Drangsale des Endes hindurch, durch die gewaltigen Katastrophen, die noch einmal diesen Planeten Erde treffen werden. Es geht hier nicht nur um die Menschen, sondern auch um die Tiere, um den ganzen Planeten, um die ganze Schöpfung Gottes auf dieser Erde. Wir dürfen also damit rechnen, dass am Ende der Zeit die Zeit verkürzt wird, dass der Herr Jesus möglichst schnell zu uns kommen will, zu seinem Timotheus, den, der Gott fürchtet, so heißt Timotheus zu Deutsch, in Kürze. Dieses schreibe ich dir in der Hoffnung, in Kürze zu dir zu kommen. Für den Fall aber, dass ich mein Kommen hinauszögern muss, schreibe ich dir, damit du wissest, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Denn es gibt ja auch eine Verzögerung im Ablauf der Heilszeit, einen Zeitverzug, den wir wahrscheinlich schon hinter uns haben. Denken wir nur an jenen gewaltigen Zeitverzug, an jene Verzögerung von Pfingsten an. Das war für die Apostel allesamt ein schwieriger Lernprozess, denn sie alle haben gehofft, dass mit der Ausgießung des Heiligen Geistes die Bekehrung Israels erfolgen werde und dass dann der Messias wiederkehren werde, um Zeiten der Erquickung zu bringen, die große Erlösungszeit, die Ruhe Gottes für sein geliebtes Volk Israel. Heim ins Reich, das war die Parole für die Apostel damals, die alle eine Naherwartung hatten. Und dann mussten sie es erleben, dass Israel sich Zug um Zug verhärtete, für die Botschaft des Evangeliums und dem Heiligen Geiste gegenüber, und dass mit dieser zunehmenden Verhärtung und Verstockung Israels jene große Zwischenzeit eingeschoben wurde, jenes Interregnum, wo nunmehr aus allen Völkern, Sprachen, Zungen die Gemeinde des Leibes Christi gebildet wird. Eine große Verzögerung. In 2. Petrus 3 werden wir ja darüber belehrt, dass in der Endzeit einmal wissenschaftliche Spötter die Gemeinde Jesu Christi attackieren werden mit der Frage, wo bleibt denn nun die Erfüllung seiner verheißenen Wiederkunft? Wo bleibt der Herr, auf den ihr hofft, auf dessen Wiederkehr und Reich ihr wartet? Denn seit Beginn der Schöpfung ist ja doch alles so geblieben, wie es schon immer war. Kontinuierlich haben sich die Sedimente abgelagert, kontinuierlich und ohne Katastrophen. So sagen diese wissenschaftlichen Spötter, habe sich alles von selbst weiterentwickelt, ohne zu sehen, welcher Torheit sie anheimfallen. Denn auch dieser Planet ist durch gewaltige Katastrophen und Erschütterungen hindurchgegangen. Denken wir nur an die große Flut. Nein, sagt der Apostel Petrus, auch bei solchen Zeitaufschüben verzögert der Herr zwar die Zeit der Erfüllung der Verheißung, er annulliert aber niemals seine Verheißungen. Denn seine Gnadengaben und seine Verheißungen sind unwiderrufbar, unbereubar. Er bricht seine Verheißungen nicht. Ich kann mich noch gut erinnern, wie beim Ausbruch des Yom Kippur-Krieges, da war ich gerade zur Brüderkonferenz auf der Langensteinbacher Höhe, der frühere Leiter der Langensteinbacher Höhe, Missionar Robert Schad, in den Speisesaal hereingestürmt kam und uns sagte, es hat Krieg begonnen, Israel ist am großen Versöhnungstag von der vereinigten Streitmacht der arabischen Völker überfallen worden. Es droht Schlimmstes, es droht der Untergang seines Volkes. Dann nahm er seine Bibel in die Hand und sagte, ich werde diese Bibel ins Feuer werfen, wenn der Herr sein Volk nicht aus der Vernichtung rettet, wie er es beschworen hat. Wenn er nicht zu seinen Verheißungen steht. Das ist ein Wort. Aber ich glaube, Gott hält es mehr mit den frommen Radikalinskis, mit denen, die wie die Propheten geeifert haben für Gott und für seine Wahrheit und für sein Volk, als mit den blassen Schreibtischgelehrten und Dogmatikern, die alles besser wissen als Gott in seinem Wort. Und er bekennt sich zu ihnen: Nein, Gott bricht seine Verheißungen nicht. Er annulliert sie nicht, auch wenn es Verzögerungen in der zeitlichen Abfolge des Heilsplanes Gottes geben kann. Und ich weiß es sehr wohl, dass wir im Jahre 1967 mit der Einnahme Jerusalems alle gehofft haben, dass es jetzt Schlag auf Schlag geht und dass der Herr unmittelbar in den nächsten Jahren kommen werde. Und dann wurde es auf einmal so merkwürdig still um Israel. Und es ist so wenig geschehen und die Jahre haben sich hingestreckt. Und heute stehen wir nun bereits im Jahre 1994, auch wenn jetzt durch die gegenwärtigen Verhandlungen und durch die List der Völker, sonderlich der Völker ringsum, der nächste, der fünfte Nahostkrieg, unmittelbar vor der Tür steht. Nach Sahaja 12. Dieses schreibe ich dir in der Hoffnung, schnell zu dir zu kommen. Für den Fall, dass ich aber mein Kommen hinauszögere, schreibe ich dir, damit du wissest, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, welches ist die Ekklesia des lebendigen Gottes. Und so haben wir dieses doppelmündige Wort, wie Bader sagt, nämlich vorliegend in hebräischer und griechischer Sprache, Gott sei Dank auch in deutscher Sprache, sodass sie nicht alle Hebräisch und Griechisch lernen müssen. Dieses wunderbare Wort, das uns darüber unterweist, wie wir uns bis zu dem Zeitpunkt der herrlichen Wiederkunft Jesu Christi zu verhalten haben. Ich möchte nur ein Wort aus dem zweiten Johannesbrief hier hinzulesen, das auch in dieser Beleuchtung steht, in dieser Transparenz. Dort sagt der Apostel: Da ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und von Angesicht zu Angesicht, von Mund zu Mund mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Nun deutet das einmal als ein Wort des Herrn Jesus Christus, der uns geschrieben hat, mit Papier und Tinte, in den Rollen, in den heiligen Rollen der Heiligen Schrift, dessen Sehnsucht aber danach geht, dass er Auge in Auge uns gegenübersteht, von Mund zu Mund mit uns redet, alle unsere Fragen beantwortet, damit unsere Freude, seine Freude und unsere Freude zur Vollendung gebracht werde und völlig ausgereift sei. Und nun schreibt der Apostel Paulus den Timotheus, damit er klare Kenntnis davon habe, wie man sich in der rechten Weise zu verhalten habe im Hause Gottes, der Gemeinde des lebendigen Gottes. Und diese Gemeinde ist eben nicht unsere Gemeinde, wie wir immer sagen. Wir sprechen ja gerne von unserer Gemeinde. Wir sollten uns das wirklich einmal abgewöhnen, denn die Gemeinde Jesu Christi ist kein Verein, dem wir beigetreten sind, wie ein Taubenzüchterverein oder wie ein Kaninchenzüchterverein oder ein Sportverein, dem man beitreten kann und wieder austreten kann, sondern das ist die Gemeinde, die dem lebendigen Gott gehört und die er sich erkauft hat, heller um heller, Pfennig um Pfennig, durch das Blut seines erstgeborenen Sohnes. Er hat sie sich erworben. Und deshalb wird diese Gemeinde auch die Gemeinde des lebendigen Gottes genannt. Es ist erstaunlich, dass Paulus in den beiden Timotheusbriefen, wo es um dieses Verhalten, um das würdige Verhalten in der Gemeinde des lebendigen Gottes geht, nichts sagt über Organisationsfragen oder über irgendein Gemeindeschema. Darum geht es nicht, sondern es geht um die wortgemäßen Normen des Lebens in der Gemeinde Gottes. Es geht um Wandel und Verhalten in dieser Gemeinde. Und es ist wirklich ein Trauerspiel, dass viele Christen, auch viele glaubende Christen, sich in ihrem Beruf besser zu verhalten wissen als in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Man ist der Meinung, wenn man erst einmal mit dem Bruder und mit der Schwester per Du ist, kann man sich alles erlauben, jede Frechheit, jede Flegelhaftigkeit, jede Unhöflichkeit, jede Primitivität. Und da wird uns nun der geistliche Knicke des Apostels Paulus in die Hand gedrückt, so wie es etwa in Philipper 4 heißt, in Vers 8, übrigens Brüder, alles was wahr, alles was würdig, alles was gerecht, alles was rein, alles was lieblich ist, alles was wohllautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dieses erwäget. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, dieses tut, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein, auch bei euch sein und in eurer Mitte sein. Es geht darum, dass diese Gemeinde zusammengebunden und zusammengehalten wird durch das Einheitsband der vollkommenen Liebe Gottes und des ordnenden Friedens Jesu Christi. Wissen Sie, wir entschuldigen ja gerne unser falsches Verhalten in der Gemeinde damit, dass das, was nichts ist, das, was unedel und töricht ist und unweise ist, von Gott erwählt worden sei. Das ist eine fatale Ausrede, die wir da gebrauchen. Denn Gott hat ja das, was da nichts ist, das, was töricht und unedel und unweise ist, erwählt, damit es etwas sei und werde zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Wir stehen in der Bildung durch den Heiligen Geist. Wir sind berufen, um die Wesenszüge und den Charakter des Gottes des Lichtes darzustellen. Darum geht es, um den rechten Wandel in der Gemeinde. Dazu gehören auch die wortgemäßen Normen. Es ist ganz klar, dass die Gemeinde Jesu Christi, wenn sie sich nach dem Neuen Testament gestalten will, nicht nach den Regeln der Demokratie verwaltet werden darf. Propheten, lasst zwei oder drei reden, die anderen Propheten lasst beurteilen, nicht einfach alle Gemeindeglieder, das gilt auch für die Lehrer. Ein Lehrer in der Gemeinde kann nur beurteilt werden von Geschwistern, die auch eine Lehrgabe haben. Und so ist es auch mit den anderen großen Wortdiensten, den Evangelisten und Hirten. Es ist ein Unding, wenn man heute abstimmt, auch in der ältesten Wahl nach demokratischen Regeln, nach den Regeln der Mehrheit. Wir haben einfach damit zu rechnen, dass die Entwicklung der Gemeinde, je näher sie der Wiederkunft Jesu kommt, keine positive sein wird. Dass immer mehr die Entwicklung der Gemeinde auf den Gemeindetypus Laodicea hingehen wird. Und wenn es dann viel Mischvolk in der Gemeinde gibt, in einer Mischung aus Licht und Finsternis, ohne wirkliches Leben aus Gott, dann stellen Sie sich bitte einmal vor, was das gibt, wenn demokratisch abgestimmt wird über die Ältestenwahl. Im ganzen Neuen Testament werden Sie darüber kein Wort finden, keinen Anhaltspunkt. Wie man sich verhalten muss in der Gemeinde Gottes, darüber wäre jetzt vieles zu sagen. Die beiden Timotheusbriefe sind voller Anweisungen über diese wortgemäßen Normen. Und das bringen nun auch wir mit ein, indem wir entweder würdig wandeln des Evangeliums Gottes und des Evangeliums Jesu Christi oder unwürdig. Denn wir bilden diese Gemeinde mit. Du sollst wissen, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, welches ist die Ekklesia des lebendigen Gottes. Wir stehen in zwei Extremen. Entweder wir sehen nur die Schwachheit der Gemeinde. Und das ist wahr. Man kann die Schwachheit der Gemeinde und die Sünde der Gemeinde und das Danebenfallen der Gemeinde Jesu Christi nachweisen. Und wenn ein nicht glaubender Mensch das tut, hat er sogar recht damit. Wir stehen aber auch auf dem anderen Extrem, dass wir nur von der Würde und Herrlichkeit und Hoheit der Gemeinde sprechen, ohne zu bedenken, dass sie diese Würde, diese Hoheit, diese Herrlichkeit nur besitzt in Jesus Christus. Nur in ihm, dem geliebten Sohn, sind wir dem Vater wohl annehmbar gemacht. Außerhalb von ihm, getrennt von ihm, müsste der Vater sich von uns abwenden. Sein Wohlgefallen ruht auf uns, solange wir in Christo Jesu sind, solange sich diese Gemeinde gestaltet in der Weise, wie es hier angesprochen wird. Beides gilt, die Schwachheit der Gemeinde und die Würde und die Hoheit der Gemeinde. Es glänzet der Christen inwendiges Leben, wenngleich sie von außen die Sonne verbrannt. So heißt es in einem Lied. Wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, Säule und Fundament der Wahrheit oder wie es eigentlich heißen müsste, der Gotteswirklichkeit. Ich möchte hierzu ein Wort zur Füllung lesen aus Epheser 2, das bekannte Wort, wo auch von diesem Tempelhaus Gottes die Rede ist. Denn es geht um einen Tempel. Also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr werdet mit aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, in welcher Jesus Christus selbst der Eckstein ist. In ihm wächst der ganze Tempelbau wohl zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn. In diesen werdet auch ihr mit hineingebaut zu einer Behausung Gottes im Geist oder aufgrund des Geistes. Diese Gemeinde ist Säule und Fundament der Wahrheit, der Gotteswirklichkeit. Keine tragenden Säulen hatte der Tempel. Die beiden einzigen Säulen, die uns genannt werden, sind die Säulen Boas und Jakin, Schmucksäulen, die von außen an den Tempel angesetzt waren und die durch ihren Schmuck etwas von der Herrlichkeit Jehovas darstellen sollten. Diese beiden Namen, Boas, bedeuten, in ihm ist Stärke, in ihm, nicht in uns. Und Jakin, er gründet, er macht fest und beständig. Es ist ein gutes Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht, allerdings nur durch Gnade. Das sind die beiden Säulen, in ihm ist Stärke. Er gründet, er macht fest und beständig. Diese Schmucksäulen Boas und Jakin sind Bild für die Existenz der Gemeinde Jesu Christi in dieser Welt. Sie sollen den Charakter und die Wirklichkeit Gottes darstellen, der uns berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Deshalb heißt es von dem Überwinder in Offenbarung 3, Vers 12, ich werde ihn zu einer Säule machen im Tempel meines Gottes. Charakterdarstellung Gottes. Die Gemeinde ist der einzige Brückenkopf, den Gott hat in diesem Kosmos, in diesem finsteren Kosmos, der noch im Bösen liegt, wie ein Embryo in einer schwangeren Frau. Das ist die Situation dieser Welt, dieser gefallenen Welt, die im Bösen liegt, in der Umklammerung der finsteren Mächte. Da hat Gott nur einen Brückenkopf, einmal abgesehen von Israel, seinem auserwählten Volk. Es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Deshalb wird hier auch so hoch von ihr geredet. Die einzige Stelle, wo durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist Offenbarung Gottes geschieht. Denn ohne diese Existenz der Gemeinde könnte in der gegenwärtigen Welt keine Offenbarung des unsichtbaren Christus geschehen. Und so wundern wir uns nicht, wenn hier in solch gewaltigen Worten von der Gemeinde geredet wird. Sie ist Säule und Fundament der göttlichen Wirklichkeit, der göttlichen Realität, der Realität, die alle anderen Realitäten übertrifft. Und das ist die Wirklichkeit des Heiligen Geistes, des Geistes des unerschaffenen, lebendigen Gottes, der in dieser Gemeinde wohnt und mit dieser Gemeinde arbeitet und sich durch die Glieder dieser Gemeinde in dieser Welt offenbart. Und dazu gehören auch wir. Aber ist die Gemeinde wirklich Fundament der Gotteswirklichkeit? Steht nicht geschrieben, ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, das gelegt worden ist, Jesus Christus? 1. Korinther 3. Steht nicht in 2. Timotheus 2, der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel, der Herr kennt, die sein sind, und es trete ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Hier steht auch gar nicht Fundament, sondern hier steht Hedraioma, und das bedeutet das Solide oder das Beständige. Fest und solide gemacht durch den Heiligen Geist, durch die Gegenwart des lebendigen Gottes. So wie es uns die beiden Schmucksäulen darstellen, Boas, in ihm ist Stärke, Jakin, er Gott gründet, er allein macht fest und beständig und gibt auch dir und mir Festigkeit im Glauben und Beständigkeit im Glauben. Das Solide und das Beständige, warum? Weil diese Gemeinde nicht auf Sand, sondern auf dem Felsen gegründet ist, auf dem Felsen, der Jesus Christus selbst ist. Dieses Gleichnis hat ja der Herr schon gesagt. Und deshalb haben wir gesungen, wir haben einen Felsen. Ich möchte das noch ganz kurz klar machen. An jenem Manne Petrus, der ja zu Deutsch nicht Felsen heißt, sondern da müsste stehen Petra. Petra ist der Felsen. Aber Petros ist der zum Felsen Gehörende als Apostel. Der Felsen ist Jesus. Und Sie brauchen nur einmal die beiden Briefe dieses Apostels Petrus durchzulesen. Da werden Sie in aller Klarheit erkennen, dass er von diesem Felsenfundament Jesus Christus spricht. Und er muss es ja schließlich besser gewusst haben, als alle die, die ihn zum tragenden Felsen der Kirche machen wollen, der Gemeinde. Petrus, der zum Felsen Gehörende. Nebenbei gesagt, auch Paulus ist nicht der Felsen, auf dem die Gemeinde gegründet ist. Wie mir einmal ein Bruder geschrieben hat. Auch Paulus ist nur der zum Felsen Jesus Christus Gehörende. Ich habe als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, so sagt er, einen anderen Grund, ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Warum hat Simon ben Jona diesen Ehrennamen Petros zum Felsen gehörend überhaupt bekommen? Es waren zwei Ereignisse oder zwei Bekenntnisse, die ihm zu diesem Ehrennamen Jesu verhalfen. Einmal finden wir sein Bekenntnis in Johannes 6. Für den, der mitlesen möchte, Vers 66 bis 69. Dort wird uns geschildert, dass viele seiner Jünger Jesus verließen, sonderlich Jünger aus dem 70er-Kreis, und von ihm weggingen. Und zwar wegen seiner harten Rede. Weil er gesagt hatte, wer nicht mein Blut trinkt, wer nicht mich isset, der hat keinen Teil an mir. Und als der Herr Jesus nun merkte, dass auch aus dem Zwölferkreis welche weggingen, blieb er stehen und ließ die 12 zu sich herankommen. Und er stellte ihnen die Frage, wollt ihr auch weggehen? Eine schlichte, einfache Frage. So wie es einmal in Hebräer 11 heißt, von den Urvätern des Glaubens, die aufgezogen waren aus ihrer Urheimat, sie hätten Zeit genug gehabt, wieder zurückzukehren. Und auch wir, wenn wir ehrlich sind, haben Momente in unserem Leben, wo wir mit diesem Gedanken gespielt haben. Auch wir hätten Zeit genug gehabt, zurückzukehren. Wollt ihr auch weggehen? Da greift dieser Mann das Wort und er sagt, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wir haben es geglaubt und nunmehr wissen wir es auch. Und so singen wir gerne, wo ist solch ein Herr zu finden, der was Jesus tat, mir tut, mich erkauft von Tod und Sünden durch das eigene teure Blut. Wollt ihr auch weggehen? Und das andere Mal, das ist jenes Bekenntnis des Petrus zu Caesarea Philippi, kurz vor dem Leiden des Herrn Jesus, wo er als der Erste in ganz Israel das Bekenntnis ablegt, du bist Christus, der Messias, der Sohn Jahwes, der Sohn des lebendigen Gottes. Das hat noch kein Jude gesagt, von dem Messias, von dem Christus, dass er der Sohn des lebendigen Gottes sei, der Sohn Jahwes, in dem der Name des Vaters ist. Und deshalb sagt der Herr Jesus, das hat dir nicht dein Verstand geoffenbart, dein Fleisch und Blut, sondern der Vater im Himmel. Und deshalb sollst du Petrus heißen, der zum Felsen gehörende. Jedes Mal dann, wenn ich mit den Kindern des vierten Schuljahres, als ich noch Lehrer war, das Glaubensbekenntnis besprochen habe, habe ich auch in einer ganzen Woche dieses Bekenntnis des Petrus mit den Kindern besprochen. Und ich habe ihnen dann eine Matrize erstellt, einem schönen Haus, auf dem Dach natürlich ein Kreuz mit einer Doppeltüre und zwei Schlüssel dazu, die Schlüsselvollmacht des Apostels Petrus. Und dieses Haus auf einem großen Felsen gegründet und in dem Felsen 5 Schriftzeilen. Und dann habe ich den Kindern die Frage gestellt, was schreiben wir denn nun eigentlich in den Felsen hinein? Da kamen natürlich Kinder und sagten, da schreiben wir hinein Petrus. Aber da kommen dann auch manchmal schon andere Kinder, die ein wenig denken. Und die sagten dann, das kann nicht sein, denn in diesem Felsen sind ja 5 Zeilen. Wofür brauchen wir dann 5 Zeilen? Und dann haben wir das Gespräch so vorwärts getrieben, dass gelegentlich auch schon mal ein Kind sagte, das kann gar nicht der Felsen sein, der die Gemeinde trägt. Dieser Petrus, den wir ja mittlerweile kennen, und Kinder lieben diesen Mann, einfach weil er in ihrer unmittelbaren Tuchfühlung steht, weil er kein christlicher und frommer Held ist, sondern ein Mann voller Schwachheit, dem einmal die Gäule durchgehen und der immer wieder das Wort ergreift und der gelegentlich in die völlig falsche Richtung stößt und den der Herr Jesus dann in seiner Liebe immer wieder zu sich zieht. Und es kamen auch schon einmal Kinder und haben gesagt, da müssen wir hineinschreiben, was der Petrus gesagt hat. Das ist der Felsen. Sein Bekenntnis ist felsenhaft. Der Felsen ist Christus. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dieser Felsen trägt die Keimzelle des Bekenntnisses der Gemeinde Jesu auf ihrem Weg durch diese Welt. Und deshalb war Petrus der Sprecher dieses Bekenntnisses, der zum Felsen gehörende und nicht der Felsen selbst. Zunächst einmal war ja das Bekenntnis der Gemeinde Jesu Christi ganz kurz, wie wir gesehen haben. In Philipper 2 ist es sogar noch kürzer als das Bekenntnis des Petrus vor Caesarea Philippi. Dort heißt es lediglich Jesus Christos Kyrios, Jesus Christus oder Jesus der Messias, der Allherr. Und es steht dort geschrieben, dass einmal aller Zungen dieses Bekenntnis ablegen werden. Dann aber ist dieses Glaubensbekenntnisses im Laufe der Zeiten der Gemeinde gewachsen. Und zwar gewachsen in der Absicherung gegen den Irrglauben, der mit der Gemeinde auch in die Gemeinde hineinströmte. Das wird in der Endzeit immer stärker geschehen. Die Religion der Endzeit wird die von Visionen gesteuerte, sensationslüsterne, Zeichen- und wundersüchtige und gesetzlich geprägte Erlebnisreligion sein. Das bloße Wort wird ersetzt werden von Gefühl, Erregung, Begeisterung und Psychodroge, religiöser Droge. Solange bis nach diesem geistlich getarnten Okkultismus jener Mann kommen wird, der wirken wird in gewaltigen Zeichen und Wundern und Machttaten, der größte Charismatiker aller Zeiten, in Anführungsstrichen. Allerdings wird er das tun in der Energie des Satans. Die Endzeit wird die Zeit der Manipulation des Menschen durch den Menschen sein. Deshalb gilt es, in dieser unserer Zeit sich wieder zu besinnen auf die Grundlagen des Glaubens, auf die Heilstatsachen Gottes im Bekenntnis der Gemeinde. Nun darf ich weiterlesen, wie Paulus in unserem Text fortfährt. Und anerkanntermaßen groß oder groß im Gleichklang des Bekenntnisses ist das Geheimnis der Gottesverehrung oder das Geheimnis der Gottseligkeit. In wunderbarer Weise wird hier die Offenbarung Gottes für die Gemeinde deutlich. Es ist ein Geheimnis für die Welt, aber offenbart in der Gemeinde Jesu Christi durch den Heiligen Geist und für die Gemeinde. Und die Gemeinde ist sich darin einig. Dieses Bekenntnis ist groß. Dieses Bekenntnis wird im Gleichklang abgelegt. Es ist die Grundlage ihrer Gottesverehrung und ihrer Gottseligkeit. Und nun folgt ein Hymnus in 3x2 Aussagen, in 6 Aussagen. Wir haben ja im Neuen Testament etliche von diesen Gottesliedern oder von diesen ganz streng formulierten Gemeindeliedern, könnten wir fast sagen, von diesen Hymnen. Und wir spüren es auch hier, dass es ein Hymnus ist, ein Text der Bekenntnisse. Ich möchte es zunächst einmal vorlesen. Das Geheimnis der Gottseligkeit besteht darin, er wurde geoffenbart im Fleisch. Nicht es wurde geoffenbart, sondern er, der lebendige Gott in seinem Sohne Jesus Christus. Er, der ewige Logos, der die Fülle des Geistes beim Vater trug, der teilnahm an der Wesensfülle Gottes, an seiner Allmacht, an seiner Allwissenheit, an seiner Allgegenwart, an seiner Unversuchbarkeit vom Bösen, an seinem Wesen des Lichtes, der Liebe, des Geistes und des Lebens. Er wurde geoffenbart im Fleisch, in Fleisch und Blut der Brüder, damit er den Tod erleiden könne. Das ist Jesus, sein Versöhnungsleiden, das in diesem kurzen Satze angesprochen wird. Das zweite, er wurde gerechtfertigt im Geiste. Welche Heilstatsache wird damit beschrieben? Wir brauchen nur an Römer 1 zu denken, Vers 3 bis 4, wo geschrieben steht, dass der lebendige Gott durch den Geist seiner Heiligkeit, durch Totenauferstehung, seinen Sohn als Sohn unter Beweis stellte oder bestätigte. Es ist wirklich eine Rechtfertigung des Sohnes und eine Rechtfertigung seines Leidens als Versöhnungsleiden, in dem der Vater durch die Auferstehung seine Bestätigung gibt. Er wurde gerechtfertigt aufgrund des Geistes, so wie es in Römer 1 geschrieben steht. Die dritte Aussage: Er wurde geschaut von den Engeln. Es gibt Ausleger, die hier darin sehen die Rolle der Apostel. Denn Engel kann ja bedeuten die Sendboten, die Beauftragten. Und die Apostel waren ja wirklich Beauftragte Jesu Christi. Und der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Briefe, dass sie den Auferstandenen gesehen haben, dass sie ihn berührt haben, betastet, und dass sie gesehen haben, wie er vor ihren Augen gegessen hat, um ihnen die Realität seiner Auferstehung zu bekunden. Aber ich glaube nicht, dass das hier gemeint ist. Ich sehe hierin in dieser Aussage, er wurde geschaut von den Engeln, seine begonnene Inthronisation. Das heißt, seine begonnene Thronerhebung. Wir wollen uns das zunächst einmal merken. Ich werde dann die Aussage begründen. Es ist jene Thronerhöhung und Himmelfahrt, wo er durch alle Himmel hindurchgefahren ist und über alle Himmel hinausgefahren ist, in das Licht der unzugänglichen Wirklichkeit Gottes, und wo es heißt, dass er von den Engeln Gottes angebetet wurde. Die Engel Gottes haben sich verneigt bei seiner Rückkehr zum Vater. Aber nicht alle Engel. Erst wenn der Vater den Sohn zum zweiten Mal in die Ökumene, in die bewohnten Teile des Weltenalls einführen wird bei seiner Wiederkunft, bei seiner Herrlichkeit, Gegenwart, werden ihn alle Engel anbeten. Hebräer 1, 6. Bis dorthin schauen die Engel vornübergebeugt in das Geheimnis hinein, das wir bekennen, das Geheimnis des Gnadenevangeliums, und wollen die Dinge kennenlernen, die uns schon von Gott geschenkt worden sind, uns den Letzten. Er, der Christus, war wirklich der, der reiner Lippen war, der gerecht war und dessen Zunge ohne Trug war und der deshalb nach Psalm 24 hinaufsteigen durfte in die Gegenwart Gottes, auf den Berg Gottes, so wie es dort in diesem Himmelfahrtspsalm geschrieben steht, und dass sich dann die Pforten öffnete, das heißt, dass sich die uralten Mächte des Lichtes beugten und der Finsternis, als er dort oben einzog. Erhebet euch, uralte Pforten, verneiget euch vor dem König der Herrlichkeit, der in das Licht Gottes zurückkommt. Die vierte Aussage: Er wurde verkündigt oder geheroldet unter den Nationen, unter den Weltvölkern. Und da sehen wir nun sonderlich die Rolle des Apostels Paulus. Er, der als Erstling aus Israel jenes Gottesprogramm aus Jesajas 49 erfüllt, wo es heißt, du bist mir zu gering, die Stämme Israels aufzurichten. Nein, ich habe dich auch als Licht zu den Völkern gesandt, bis an das Ende der Erde. Das wird auch einmal Israel tun, wenn es wiedergeboren wird im Reiche des Messias. Aber Paulus als der Erstling, als die Frühgeburt aus Israel, wie er sich selbst bezeichnet hat in 1. Korinther 15. Er ist der, der nun die Verkündigung Gottes unter die Weltvölker trägt, in besonderer Weise. Auch Petrus hatte daran einen maßgebenden Anteil. Aber Paulus war ja doch das auserwählte Rüstzeug für diesen Dienst. Die fünfte Aussage, das ist das Resultat dieser Verkündigung des Christus, dieser Lichtesverkündigung durch Auferstehung. Ihm wurde geglaubt im Kosmos. Diese Gemeinde, die in der Welt ist, aber nicht von der Welt, muss für den Vater, der sie in Christo Jesu anschaut, etwas unendlich Kostbares sein. Es sind nämlich die Erstlinge aller derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde einmal ihre Knie beugen werden und deren Zungen einmal bekennen werden: Allherr ist Jesus, der Messias, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Es sind die Erstlinge, es sind jene Lichtesträger von Philipper 2,16, die in dieser Welt scheinen wie Lichtesträger im vollen Glanze, indem sie das Wort des Lebens darstellen, Träger des Heiligen Geistes. Das muss den Vater bewegen, wenn er in diesem finsteren Kosmos, in dieser dunklen Welt, solche Lichtesträger sieht, solche Sterne aufstrahlen sieht, zu denen wir gehören. Glaube im Kosmos ist an und für sich ein unerhörter Widerspruch. Das dürfte es gar nicht geben. In einem Kosmos, der im Bösen liegt, im Satan, doch gibt es das. Die Gemeinde, die hier der Brückenkopf Gottes ist. Und die sechste Aussage: Er wurde erhoben oder intronisiert in die Herrlichkeit. Wenn Sie bis hierhin gefolgt sind, dann werden Sie doch die Frage stellen: Hier wird ja noch einmal von der Himmelfahrt geredet. Und dann stimmt ja die Abfolge dieses Bekenntnisses nicht mehr. Dann ist ja irgendetwas durcheinander geraten. Das Kreuz Jesu, das Leiden im Fleisch, die Auferstehung Jesu Christi, dann muss die Himmelfahrt kommen, dann die Evangeliumsverkündigung unter den Nationen, der Glaube in der Welt. Wieso steht hier noch einmal etwas von der Intronisierung Jesu Christi in die Doxa Gottes, in die Herrlichkeit? Es ist ja schon davon die Rede gewesen in jenem Satze: Er wurde geschaut von den Engeln. Ich habe dort gesagt, es war seine begonnene Intronisation als Herr und König. Seine Himmelfahrt wird nämlich erst vollendet. Sie ist noch nicht vollendet. Die Himmelfahrt Jesu Christi vollendet sich in der Himmelfahrt der Gemeinde Jesu Christi, in ihrer Entrückung, Auferweckung und Verwandlung in sein Bild. So sehr nimmt das Neue Testament die Tatsache ernst, dass wir Glieder des Christus sind, dass wir sein Leib sind. Ja, es ist wahr, was auch in Epheser 2 geschrieben steht: Wir sind mit ihm beschnitten durch die Glaubenstaufe, wir sind mit ihm gestorben, wir sind mit ihm begraben worden, wir sind geistlicherweise mit ihm auferstanden. Wir sitzen im Geiste schon jetzt mit ihm über allen Fürstentümern und Gewaltigen, über allen unsichtbaren Mächten. Wir sind bereits für unseren Gott und Vater, der ja ein Gott der Hoffnung ist, verherrlicht. Aber dieses Erhobenwerden in die Herrlichkeit wird sich erst noch ereignen. Und dann ist die Intronisation Jesu Christi erst vollendet. Das Haupt dann zusammen mit seinem Leibe. Es ist groß, dieses Bekenntnis. Anerkanntermaßen groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Nun wollen wir dazu vielleicht noch einen Vergleich haben. Ich habe doch noch ein wenig Zeit. Diese sechs Sätze in diesem ersten urchristlichen Bekenntnis stimmen in wunderbarer Weise überein mit der Aussage in Johannes 16 über die sechsfache Wirkung des Heiligen Geistes, des Parakleten, des Trösters. Und ich möchte einmal beides doch zu unserer Belehrung nebeneinander stellen. Er wurde geoffenbart im Fleisch. Und das Ende dieses Weges war sein Kreuz. Der Heilige Geist überführt von der Sünde. Und wo anders ist der Ernst der Sünde und des Gottesgerichtes über die Sünde zu erkennen, als nur am Kreuz Jesu Christi? Dort wird die Sünde gerichtet. Und die Sünde ist, dass wir nicht glauben an ihn. Zweite Aussage: Er wurde gerechtfertigt im Geist. Johannes 16, der Heilige Geist überführt von der Gerechtigkeit. Der Evangelist deutet es so, dass der Sohn heimkehrt zum Vater. Durch die Auferstehung und in der Auferstehung. Es ist die Rechtfertigung des Sohnes, seines Weges und seines Leidens am Kreuz. Das Kreuz Jesu würde uns überhaupt nichts nützen und würde keine einzige Sünde tilgen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Er wurde gesehen von den Engeln. Die Aussage vom Parakleten, vom Heiligen Geist, er überführt die Welt vom Gericht. Vom Gericht, das darin besteht, dass der Satan hinausgeworfen wird oder hinabgeworfen wird. Mit der Himmelfahrt und Inthronisation Jesu als Herr und König über das ganze All beginnt jedes Geschehen, das dazu führen wird, dass der Satan mit all seinen Mächten einmal aus dieser Schöpfung hinausgetan wird. Er wird verkündigt den Nationen, den Weltvölkern. Dem steht zur Seite die vierte Aussage vom Heiligen Geist, der in das Ganze der Wahrheit hineinführt. Und dazu gehörte auch die Vollendung des Wortes Gottes durch den Apostel Paulus. Er wird ja in Kolosser 1 der Vollender des Wortes Gottes genannt. Das Ganze der Wahrheit wird erschlossen und wird abgeschlossen. Er wird verkündigt den Nationen. Ihm wurde geglaubt in der Welt, im Kosmos. Und dieser Glaube wird immer wieder genährt, sonderlich dadurch, dass Gott sein prophetisches Wort verwirklicht. Nicht in unseren Gefühlen wird dieser Glaube neu realisiert, sondern durch die Heilstatsachen Gottes, durch das Fundament dessen, was Jesus getan hat, und durch die Erfüllungen des prophetischen Wortes, sodass wir spüren, ja, dieses Wort ist die Wahrheit, ist die Offenbarung Gottes. Und so führt uns der Heilige Geist auch hinein in das Zukünftige und führt uns prophetisch in die Zukunft hinein bis zum Ende der Heilszeiten. Die letzte Aussage, er wurde erhöht in die Herrlichkeit, in die Doxa, und die letzte Aussage aus Johannes 16 vom Heiligen Geist, die alles Vorherige seines Tuns zusammenfasst, heißt, er verherrlicht Jesus. Das ist das Bemühen des Heiligen Geistes in allem, Jesus größer zu machen, Jesus zu verherrlichen, auch in unseren Herzen. Warum legt nun Paulus in diesem Zusammenhang einen solch besonderen Nachdruck auf das Bekenntnis der Gemeinde, sonderlich in der Endzeit? Ich darf weiterlesen in unserem Text. Der Geist aber sagt ausdrücklich oder mit Nachdruck, dass in den späteren, kommenden Zeiten etliche vom Glauben abfallen werden, indem sie Acht geben auf irreführende Geister und Dämonenlehren, die sich kundtun in der Heuchelei von Lügenrednern, die gebrandmarkt sind im eigenen Gewissen. Das heißt, die in ihrem eigenen Gewissen verhärtet sind, wie eine Brandstelle. Und wenn der Heilige Geist dieses ausdrücklich sagt oder mit Nachdruck im Blick auf die letzte Zeit der Gemeinde, dann müssen wir das ganz ernst nehmen. Etliche werden vom Glauben abfallen durch diese irreführenden, verführerischen Geister, durch diese Dämonenlehren in frommem Gewande, durch diese Heuchelei von Lügenrednern, die auch in der Gemeinde Gottes auftreten werden, die in ihrem eigenen Gewissen verschorft, verhärtet oder gebrandmarkt sind. Viele werden auf sie Acht geben. Ich möchte dazu etwas lesen aus der Wuppertaler Studienbibel. Wann und wo immer die Gemeinde des lebendigen Gottes, das Geheimnis der wahren Frömmigkeit, die Gottseligkeit in Christus gläubig preist und auslegt, treibt auch die falsche, von Gott gelöste Frömmigkeit ihr trügerisches Spiel. Das Offenbarwerden des Christus drängt das Gegenbild, den Antichristus, zur Enthüllung. Bis jetzt herrscht ja nur das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Alles drängt darauf hin, dass, wenn die Gemeinde vollendet und abgeschlossen ist, der Gesetzlose, der Sohn des Verderbens, sich offenbaren wird. Derselbe Geist, der das Geheimnis der Gottseligkeit offenbart, der enthüllt auch die Gegenmacht der verführerischen Geister, die Lügenmacht des Bösen. Prophetie gehört mit der Unterscheidung der Geister unauflöslich zusammen. Wortgebundene Gemeindeprophetie und der Bekenntnisschutz vor der endzeitlichen Verführung. Denn auch die falschen Lehrer erheben den Anspruch, vom Geist inspiriert zu sein. Der Apostel Paulus sagt einmal in 2. Korinther 11 ein eigenartiges Wort. Er sagt: Uns, die Apostel, habt ihr nicht aufgenommen. Wenn aber jemand käme, der euch einen andersartigen, fremdartigen, dämonischen Jesus verkündigte. Wenn aber jemand käme, der euch ein andersartiges Evangelium verkündigte. Nicht das des Petrus, sondern ein andersartiges, aus fremden Quellen gespeistes, dämonisches Evangelium. Und wenn jemand käme, der da wirksam wäre in einem andersartigen, fremdartigen, und das heißt immer in einem dämonischen Geist, den würdet ihr annehmen. Mit Bereitwilligkeit, mit Freudigkeit. Was ist das doch für ein erschütterndes Wort? Über die Urgemeinde, die wir immer so hoch in den Himmel heben und meinen, da wäre alles im Lot gewesen. Wir müssen in der Endzeit damit rechnen, dass die Gemeinde einer systematischen Beeinflussung dämonischen Geistes unter organisierter Aufsicht anheimgestellt wird. Irren ist menschlich, aber irreführen ist dämonisch. Fälschung der Wahrheit ist das größte Hindernis für den Evangeliumsfortschritt. Und das haben wir erlebt in den vergangenen Jahrzehnten, wo unsere Kirchen mehr und mehr abgefallen sind vom reinen, lauteren Evangelium, vom Bekenntnis zum Worte Gottes und hineingeschlittert sind in Menschenlehre und Philosophie, wenn es hochkommt. In 6 Worten schildert das Neue Testament jene Mischpropheten, die aussehen, als seien sie Propheten des Lichtes, aber wie Biliam in Wirklichkeit Propheten der Finsternis sind. Der erste Ausdruck, Pseudologoi, Lügenworte, Lügenredner. Der zweite Ausdruck, Pseudoapostoloi, Lügenapostel, auch das gibt es. Der dritte Ausdruck, Pseudoprophetai, Lügenpropheten. Der vierte, Pseudochristoi, Lügenchristusse, falsche Messiasse. Der fünfte Ausdruck, Pseudoadelphoi, Lügenbrüder, falsche Brüder. Und der sechste, Pseudodidaskaloi, Lügenlehrer, falsche Lehrer. Wir müssen dieses Wort des Heiligen Geistes ernst nehmen, dass er ausdrücklich und mit Nachdruck sagt, für die Gemeinde Jesu Christi. Und nun möchte ich noch einmal den ganzen Text lesen, den wir heute Abend betrachtet haben. Und wir werden jetzt spüren, welche zentrale Rolle das Bekenntnis der Gemeinde zu den Heilstatsachen Gottes nicht nur in diesem Texte spielt, sondern auch in unserem Glaubensleben. Dieses schreibe ich dir in der Hoffnung, in Kürze zu dir zu kommen. Für den Fall aber, dass ich mein Kommen hinauszögern muss, schreibe ich dir, damit du wissest, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Säule und Fundament oder Beständiges der Wahrheit, der göttlichen Wirklichkeit. Und anerkanntermaßen groß ist das Geheimnis der Gottesverehrung. Er wurde geoffenbart im Fleisch. Er wurde gerechtfertigt im Geiste. Er wurde geschaut von den Engeln. Er wurde verkündigt unter den Nationen. Und davon sind auch wir eine Frucht. Ihm wurde geglaubt im Kosmos, in der Welt. Er wurde erhoben in die Herrlichkeit, in die Doxa. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in den letzten Zeiten etliche vom Glauben abfallen werden, indem sie hinspähen oder Acht geben auf irreführende Geister und Dämonenlehren, kundgetan in der Heuchelei von Lügenrednern, die gebrandmarkt sind im eigenen Gewissen. Diese verbieten zu heiraten und gebieten, sich von bestimmten Speisen zu enthalten, die doch Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für solche, die glauben und die Wahrheit erkennen. Amen.